Ich lese aus dem Psalm 139 die letzten beiden Verse, 23 und 24. Durchforsche mich, oh Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt.
Psalm 139, wir haben einige Wochen jetzt mit diesem Psalm verbracht, sind Stück für Stück hindurchgegangen, Lebenslied, das war die Überschrift und heute endlich erkannt. Und ich habe gedacht, wir schauen uns nochmal an, ja, wer hat denn eigentlich diesen Psalm geschrieben? Lebenslied, und das ist das der erste Punkt heute Morgen, dass wir uns ja ein bisschen die Biografie von diesem David anschauen. Und mein Tipp an euch: Richtet mal euren Fokus darauf, auf diese Innenwelt von diesem David. Versucht euch mal hineinzufühlen, was hat er in der jeweiligen Situation gedacht? Was hat er in der jeweiligen Situation wohl gefühlt? David ist der jüngste von 8 Brüdern. Sein Vater Isai, wie heute würde man sagen, ist Großgrundbesitzer, hat viele Viehherden, und der Einstieg in die Rangfolge des Viehhirten ist, die Schafe zu hüten. Deshalb ist David ganz oft unterwegs, auch weiter weg von zu Hause. Er ist der Schafhirte der Familie. Und dort, ja, ist er immer wieder auch Herausforderungen ausgesetzt. Er muss gegen wilde Tiere kämpfen. Löwen, Bären greifen die Herde an. Und er hatte eben nicht die bequeme Situation, dass er ein Jagdgewehr hatte und von der Ferne dann sich dieser Tiere erledigen konnte, sondern es ging nur mit Steinschleuder und Stab. Der amtierende König Saul entfernt sich von Gott. Und der Prophet, der große Richter Samuel, der in dieser Zeit der geistliche Leiter des Volkes ist, er kriegt von Gott den Auftrag, einen neuen König zu salben, schon während der alte König noch lebt. Und Gott sagt ihm, geh zu der Familie Isai. Und der Vater unterschlägt seinen jüngsten Sohn. Der lässt seine 7 großen Söhne in Reihe und Glied antreten. David wird überhaupt nicht gerufen. Und dann geht Samuel diese 7 Männer ab. Und jedes Mal sagt Gott, nein, der ist es nicht. Und am Ende ist wahrscheinlich auch Samuel ein bisschen ratlos und fragt dann mal nach, Isai, hast du noch einen Sohn? Peinlich. Und dann, ach ja, der David, aber der, ja, der ist da Schafe hüten. Und dann holen sie ihn. Und wie muss das auf David gewirkt haben? Und Gott sagt, der ist es. Und er wird gesalbt zum König. Ein junger Mann, gerade noch Schafhirte, kriegt von dem großen Richter Israels das Salböl über den Kopf und gesagt, du wirst der neue König, obwohl der Alte noch lebt. Das heißt, das war auch nur so, ja, du bist der neue König unter der Hand. Damit geh mal um. Krieg herrscht gegen die Philister, und die älteren Brüder sind alle eingezogen. Sie sind im Heerlager, und wie das damals so üblich war, die Heerlager der Philister und der Israeliten sind auf 2 verschiedenen Berghängen. Und dann tritt immer der Arnold Schwarzenegger der Philister vor. Das muss ein Riesenkerl gewesen sein. Die Bibel sagt auch, es war ein Riese. Und er läuft ins Tal hinab und schreit nach oben und beleidigt das ganze Heer, er beleidigt Gott und sagt, wer von euch Feiglingen kämpft gegen mich? Und David wurde geschickt vom Vater, er sollte Proviant ins Heerlager zu seinen Brüdern bringen. Und er kriegt das mit und keiner meldet sich verständlicherweise. Und David fragt dann andere Soldaten nach, wer ist denn das und worum geht's denn hier? Und als sein älterer Bruder das mitkriegt, da sagt er, was soll das Gefrage? Du arroganter, hochnäsiger Pimpf, sieh zu, dass du zu deinen Schafen kommst. Willst du uns lächerlich machen? Wir kennen die Geschichte, wie sie weitergeht. sein geflügeltes Wort geworden, David gegen Goliath. David läuft den Berghang hinab mit einer Steinschleuder und einem Stab gegen einen ausgebildeten Krieger, einen Arnold Schwarzenegger-Krieger. Und der verlacht ihn, während der den Hang runterläuft, lacht der den aus. Da kommt ein Hund mit einem Stöckchen. Und David überlegt nicht lange, er fängt an zu laufen. Vielleicht läuft er gegen seine Angst an. Er läuft aber nicht weg, sondern er läuft drauf zu. Und er besiegt diesen Riesen. Er kommt an den Königshof und schließt Freundschaft mit dem Sohn des Königs Jonathan. Und je beliebter David beim Volk wird, je mehr fängt Saul, der König, ihn an zu hassen. Er ahnt etwas. Und er will ihn umbringen. Und er sagt, du bekommst meine älteste Tochter Merab, aber dafür musst du in den Philisterkrieg ziehen und mir so und so viel tote Philister liefern. Und der Gedanke dahinter ist, das Kerlchen, das geht dabei drauf. Und David zieht in den Krieg, in dem Gedanken, er wird Schwiegersohn des Königs. Als er zurückkommt, ist Merab an einen anderen Mann verheiratet. Der Hass, der Neid Sauls steigert sich zum Wahnsinn. Und David bleibt nichts anderes übrig, als zu fliehen. Auf seiner Flucht fällt er genau seinen Feinden, den Philistern, in die Hände. Und in höchster Todesnot weiß er nichts anderes zu tun, als sich wahnsinnig zu stellen. Er lässt seinen Speichel in seinen Bart fließen. Er geifert rum und stellt sich total blöd, sodass die Philister schließlich sagen, ja, was sollen wir uns vor dem fürchten? Was sollen wir mit dem Verrückten? Und schmeißen ihn wieder aus der Stadt. David zieht sich in die Gebirge zurück. 400 Männer scharen sich um ihn. Und ich fand das interessant, die Bibel benennt diese Männergruppe. Und sie sagt, benennt sie mit drei Adjektiven. Es waren verbitterte, verschuldete Menschen ohne Ausweg. Das ist Davids Truppe. Der Mann ist Anfang 20 und er muss diese Truppe leiten. Traumjob. Und das war so eine Truppe, der Grat zwischen einer Robin-Hood-Bewegung und einer marodierenden Guerilla-Bewegung, der ist sehr, sehr schmal. Und David musste diese Truppe zusammenhalten. Er musste sie davor bewahren, dass sie zu Raubzügen aufbrachen. Schließlich erfährt er davon, dass sein bester Freund Jonathan und auch König Saul in einem Krieg gestorben sind. Er konnte sich von Jonathan nicht verabschieden. Jetzt ist er endlich König, denkt man. Aber er wird nur König von einem Stamm. Israel war ein 12-Stämme-Verbund und nur ein Stamm erkennt ihn an, Juda. Gott, du hast mich doch zum König gesalbt. 11 Stämme wollen nichts von mir wissen. Ein Bürgerkrieg beginnt, 7,5 Jahre lang. Deine Verheißung, Gott? Und endlich, endlich wird er König von ganz Israel. Immer wieder ziehen die Feinde Israels heran. Die Philister und andere umliegende Länder überziehen Israel immer wieder mit Krieg. Jetzt könnte man noch denken, wenn ich zum König gesalbt werde, dann werden diese Feinde schon aus dem Weg geräumt. Aber nein, David ist es, der seinem Heer vorangehen muss und immer wieder in diese Kriege hinein muss. Und zwar nicht mit dem Laptop in der Hand, strategische Planung. Und jetzt steuern wir mal ein paar Fernlandraketen oder irgendwie sowas. Nein, das war Krieg, Mann gegen Mann. Er befreit Jerusalem und macht Jerusalem zum Hauptsitz, zum Regierungssitz, auch zu einem geistlichen Zentrum des Landes. Und dann will er die Bundeslade herholen. Endlich gibt es einen sicheren Ort im Land, wo man die Bundeslade aufstellen kann. Die Bundeslade, das ist in den Gedanken der Israeliten, das ist der Thron Gottes. Er war bis dahin versteckt in einer Scheune. Und jetzt holen sie ihn nach Jerusalem. Dort drin liegen die zwei Gesetzestafeln von Mose, die Gott Mose gegeben hat, die 10 Gebote. Sie feiern das. Und dann fängt David an, nachdem die Bundeslade endlich in Jerusalem ist, er will so gerne Gott einen Tempel bauen. Wahrscheinlich macht er schon Pläne, wie das aussehen könnte. Und Gott schickt ihm einen Propheten und sagt, nein, du wirst mir keinen Tempel bauen. An deinen Händen klebt zu viel Blut. Du bist ein Kriegskönig. Dein Sohn wird mir einen Tempel bauen. David erlebt ganz dunkle Stunden. Nicht nur, dass er von außen angegriffen wird, sondern auch von innen. David begeht Ehebruch mit Bathseba und sie ist verheiratet, und damit das nicht auffliegt, sorgt er dafür, dass ihr Mann Uriah so strategisch ungünstig in einem Kampf hingestellt wird, dass er sterben muss. Also wir können sagen, indirekt hat David Uriah umgebracht. Und die Bibel sagt, Gott verabscheute die Taten Davids. Und er schickt ihm den Propheten Nathan, der ihm dann sagen muss, du bist der Mann. Gott hat das gesehen. Gott weiß alles. Und jetzt fängt David nicht an, rumzulamentieren und sich auf seinen Königstitel zu berufen. Könige dürfen sowas oder irgendwie in dieser Art. Sondern er sagt, nein, ich habe gesündigt. Und zwar nicht nur vor Menschen, sondern er sagt, ich habe vor Gott gesündigt. Er geht vor Gott auf die Knie und bittet um Vergebung. Und Gott schenkt ihm diese Vergebung. Man denkt so nach so einem, was wir bis jetzt gehört haben, wäre es doch mal gut gewesen, Schaukelstuhl, Tageszeitung und dann genießt die letzten 10 Jahre. Sein Sohn Absalom will auch König werden, möchte aber nicht warten, bis Papa abgetreten ist. Der eigene Sohn zettelt einen Aufstand an. Und David will nicht gegen seinen Sohn kämpfen. Deshalb weicht er ihm aus. Deshalb zieht er sich vom Regierungssitz Jerusalem zurück. Aber schließlich und endlich geht es nicht anders. Er muss kämpfen gegen seinen eigenen Sohn. Und natürlich dieser alte Stratege David, der so viele Kriege gewonnen hat, der Absalom hat überhaupt gar keine Chance. Das weiß David auch. Deswegen sagt er allen seinen Kämpfern, verschont mir meinen Sohn. Aber Absalom stirbt. David kann zurückkehren nach Jerusalem. Immer wieder muss er in Kriege ziehen. Und in einer Zwangspause, in einer Verschnaufpause, die er braucht aus Altersgründen. Also die haben dort nicht die Pause ausgerufen, mitten im Kampfgetümmel, aber er konnte nicht mehr. Und ich kann mir das nur so vorstellen, dann zieht man sich hinter irgendeinen Felsen zurück und denkt, hoffentlich findet mich hier keiner. Und dann heißt es, wieder ein großer Philister findet den König. Und David hat gegen Riesen gekämpft, nicht nur gegen einen Goliath, gegen so manche Riesen, aber dieser Riese ist zu stark. Er kann nicht mehr. Und im allerletzten Moment kommt sein Neffe Abishai dazu und kann seinen Onkel so gerade noch vor dem Tod durch diesen Philister retten. Und daraufhin muss David seinen Männern versprechen, dass er nie wieder mit ihnen in den Krieg zieht, dass er zu Hause bleibt. Nach und nach ebben die Kriege ab. David hat in den 40 Jahren, die er König war, 40 Jahre lang Kriege führen müssen. Das war sein Anteil, den er an dem Volk Israel gegeben hat. Und er hat es geschafft, dass dann dieses Volk nach und nach Frieden hatte, sichere Grenzen hatte. Aber die Früchte davon, die haben erst nachfolgende Generationen ernten können. Die Blüte des Landes, die erlebt dann Salomo, der Sohn. David reformiert die Gottesdienste. Er setzt Lobpreisgruppen ein. Dichter, Sänger, Musiker. Und er schreibt selbst viele Lieder, Lebenslieder eben. Er ist nicht nur ein Kämpfer und König, er ist für sein Volk auch so etwas wie ein Priester. Lebenslied. Und dieses Lebenslied haben wir uns angeschaut und jetzt diese letzten zwei Verse. Durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Zwei Gedanken dazu. Gott, du kennst mich. Ich musste so denken, als ich mir das Leben Jesu angeschaut habe, und ich habe euch jetzt natürlich nur einen geringen Teil erzählt. Dieses Leben ist unfassbar facettenreich. Da reicht mein Leben lange nicht dran. Was für Veränderungen, was für Herausforderungen hat dieses Leben erlebt? Welche Gedanken hat David sich gemacht? Welche Pläne hat er geschmiedet? Welche Verantwortung musste er tragen? Nicht bloß für eine Familie oder für ein Unternehmen, sondern erst für 400 Mann, dann für 600 Mann, dann für einen Stamm, dann für 12 Stämme, ein ganzes Volk. Wie oft hat er einsame Entscheidungen treffen müssen? Welche Sorgen haben ihn bewegt? Welche Ängste? Welche Enttäuschung? Welche Verletzung? Welche Schuld? Wie oft musste er Stärke demonstrieren, wenn er sich am liebsten in irgendeine Ecke verkrochen hätte? Und wie oft konnte er die unterschiedlichsten Erwartungen, die an so einen König herangetragen werden, nicht erfüllen? Und natürlich kannte David auch tiefe Freude und Glück. Die entscheidende Frage war für mich, warum soll ich mir dieses Leben anschauen? Warum steht dieses Leben in der Bibel? Warum sollte dieses Leben, das vor 3.500 Jahren gelebt wurde, für mich Relevanz haben? Mir ist klar geworden, es gibt den äußeren David, den König, der etwas darstellen musste. Aber es gibt auch den inneren David, den Menschen David. Und ich glaube, darin ist er uns ähnlich. Wie wohltuend, wenn man beten kann, Gott, du siehst mir ins Herz, du kennst mich. Dir kann ich nichts vormachen, aber dir brauche ich auch gar nichts vorzumachen. Was ist das für eine Freiheit, für eine Erlösung? Ich bin überzeugt, in einer Zeit der Hochglanzprofile, die wir überall erstellen sollen, da ist auch das eine Form des Evangeliums. Vor Gott kannst du sein, wie du bist. Er kennt dich durch und durch. Und er bietet dir durch seinen Heiligen Geist an, vielleicht auch in diesem Gefühls- und Gedankenchaos, in dieser unfassbaren Vielfalt, die uns in unserer Welt umgibt, er bietet uns an, dahin durchzuleiten, uns Orientierung zu bieten. Gott, du kennst mich. Und ein zweites und letztes, Gott, prüfe meine Gedanken. Es gab den inneren, den privaten Menschen David und es gab den König und Priester David. Es wird immer wieder Situationen gegeben haben, wo der private David bestimmte Gedankengänge hatte, nachdem er von seinem Bruder im Heerlager angefahren worden war. Einmal verfolgt ihn Saul und er zieht sich mit seinen 400 Mann in eine tiefe Höhle zurück. Und König Saul muss mal Und er geht auch in diese Höhle. Und weil er eben seine Notdurft verrichten will, geht er dort allein hinein. Und da Saul ist müde. Und dann schläft er dort ein. Und die Männer Davids flüstern: Jetzt, David. Gott hat ihn dir in die Hand gegeben. Und David schleicht nach vorne und zieht sein Schwert und schneidet Saul ein Stück vom Mantel ab. Was hat der private Mann David in dieser Höhle gedacht? Oder bei all den Kriegen, in die er immer wieder ziehen musste gegen die Philister. Er hätte nach der Beleidigung seines Bruders doch auch einfach nach Hause gehen können und sagen können: Was geht mich der Goliath an? Er hätte Saul töten können. Endlich nicht mehr auf der Flucht. Gott hat es mir doch versprochen. Er hätte sich dem faulen Frieden, um des faulen Friedens willen, den Philistern unterwerfen können. Dann wären wahrscheinlich einzelne Stämme Israels nicht frei gewesen. Aber die haben ihn ja 7,5 Jahre ohnehin abgelehnt. Und die nachfolgenden Generationen hätten eben keine Blütezeit erlebt. Was ging ihnen, den Privatmann David, das an? Durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle und sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, und dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Das sind keine Sätze, die irgendwo im stillen Kämmerlein am grünen Tisch geschrieben wurden. Prüfe meine Gedankengänge. Was ist denn jetzt dein Wille, Gott? Und dann, Gott, durch deinen Heiligen Geist, dann zeig mir, was dran ist. Dann zeig mir, wie ein König, wie ein Priester jetzt zu handeln hat. Wir sind Privatmenschen, ja. Aber jeder, der sagt, Jesus Christus ist mein Herr und Retter, ist mehr als ein Privatmensch. Er ist ein Königskind. Die Bibel sagt, wir sind Priester Gottes. Paulus sagt sogar, wir sind die Heiligen Gottes. Die, die zu Gott gehören, die, die herausgehoben sind aus dieser Welt, weil wir ihm gehören. Wir stehen mitten in dieser Welt, ja, aber wir sind eben auch Teilhaber am Reich Gottes. Was bedeutet das für unsere Gedankengänge? Ein praktisches Beispiel. Nehmen wir unser Bauprojekt 2018. Als Privatmann könnte ich sagen, ist doch alles gut. Die Gemeinde ist gewachsen, die Gottesdienste sind gut besucht, die Qualität der Gottesdienste hat sich gehoben. Wir haben einen Jugendreferenten einstellen können. Wir haben so manches umgebaut, es ist nett hier, reicht doch. Dazu kommt, von einem Saal Abschied zu nehmen, das ist emotional nicht einfach. Denn das ist zwangsläufig ein großer Schritt. Wir haben immer mal wieder angebaut, aber wir haben noch nie einen neuen Saal gebaut. Und es ist zwangsläufig ein großer Schritt, einen neuen Saal zu bauen. Und man geht diese emotionale Hürde nicht an und das, was es an Arbeit mit sich bringt, damit man hinterher 50 Plätze mehr hat. Also ist das zwangsläufig ein großes Projekt. Und emotional, hier hat Gott uns 60 Jahre lang gesegnet. Es gibt noch Einzelne, die wissen, dass es die Gemeinde gab noch vor diesem Saal. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Menschen, die kennen Gottesdienste nur hier. Und das ist nicht so einfach, dann zu sagen, jetzt ein nächster Schritt. Und dann dieser große Schritt. Deshalb kostet dieses Bauprojekt auch mehr als alles, was wir bisher gebaut haben. 2 Millionen. Das ist sachlich nicht teuer. Das haben wir geprüft, auch mit einem anderen Unternehmen. Aber als abstrakte Summe für mich als Privatmann, 2 Millionen. Da gucke ich auf mein Konto, da gucke ich in mein Portemonnaie, da sage ich, habe ich nicht. Vielleicht gibt's jemanden, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, habe ich nicht. Und so muss ich als Privatmann auch denken. Wenn ich zu Hause was bauen will, dann muss ich so denken. Das ist richtig so. Aber wir sind mehr als Privatleute. Wir sind Königskinder. Wir sind Priester, Gottes Heilige. Wir tragen seinen Heiligen Geist in uns. Wir sind Teilhaber. Man könnte auch sagen, in einem Gleichnis macht Jesus das deutlich. Wir sind Unternehmer. Das Gleichnis der anvertrauten Talente. Unternehmerisches Denken. Und dann ist der erste Schritt, dass wir ins Gebet gehen und sagen, prüfe meine Gedanken, Gott. Auch die Gedanken von mir als Privatmensch. Prüfe meine Gedanken, prüfe meine Pläne. Was ist dein Wille? Was ist dran? Und dann sollen wir unternehmerisch denken. Und die erste Frage, wenn man unternehmerisch denkt, ist nicht, was kostet das? Sondern die erste Frage, wenn man unternehmerisch denkt, ist, bin ich zukunftsfähig? Wo stehen wir jetzt? Wo stehe ich jetzt? Welche Entwicklungen haben sich gezeigt? Welche Entwicklungen kommen auf uns zu? Im unternehmerischen Denken würde man sagen, was passiert auf dem Markt? Und will ich daran teilhaben? Wollen wir an diesen Entwicklungen weiter teilhaben und damit auch über uns hinaus denken, die nächste Generation in den Blick nehmen und fragen, was für Möglichkeiten brauchen die? Und dann fragen wir, was brauchen wir dafür? Und dann natürlich kommt unweigerlich irgendwann die Frage, was kostet das? Und dann kommt die Frage, wie können wir die Mittel dafür beschaffen? Und in diesem Prozess stehen wir. Wir sind mehr als Privatmenschen. Wir sind Gottesleute. Und David war mehr als ein Privatmensch. Er war ein Gottesmann. Und die Frage ist ja, war sein Leben denn dadurch leichter und einfacher? Nein. Hatte David im Vorfeld bei all seinen Unternehmungen immer schon die Garantien in der Hand? Nein. Aber wenn ich mir das Leben von David anschaue, dann war es erfüllt. Dann war es erfüllt. Und es war erfüllt deshalb, weil Gottes Willen sich in diesem Leben erfüllen konnte. Das macht erfülltes Leben aus. Dass Gott in dem Leben zum Ziel kommt. Und David ist dann im Vertrauen darauf, dass Gott mit seinen Möglichkeiten mit ihm ist. In diesem Vertrauen ist David Glaubensschritte gegangen. Durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Und sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Amen.